Bist du bereit, 10 Tage tief in die Jivamukti-Yoga-Methode einzutauchen? Oder bist du vielleicht Yogalehrerin und brauchst neue Impulse und Inspirationen? Dann komm jetzt mit zu unserem 75-Stunden-Teacher-Training in Berlin von Ende November bis Anfang Dezember. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf der Webseite www.peaceyoga.de. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode meines Podcasts. Kann es überhaupt einen Frieden für alle geben? Denn ein Frieden für alle würde bedeuten, vielleicht so eine utopische Vorstellung von alle Wesen, ohne Ausnahme, gehen friedfertig miteinander um. Willkommen zu einer neuen Folge von Ist das noch Yoga? Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und danke dir auch fürs Teilen all dieser vielen, vielen Folgen. Jetzt sind es schon an die 50 und ich freue mich, dass du immer noch dabei bist oder vielleicht neu dazugekommen bist. Ich danke dir auch für all deine Kommentare, dein Feedback, für deine Rückmeldung auf Instagram und auf anderen Medien. Ich freue mich wirklich immer, immer, immer mit euch, mit dir in Kontakt zu treten. In der heutigen Folge geht es um ein Thema, was jetzt im Moment wahrscheinlich sehr aktuell ist, was eigentlich immer aktuell ist und was vielleicht auch eine Frage sein könnte, die auch dich im Moment oder zumindest irgendwann mal beschäftigt hat oder beschäftigen wird. Nämlich die Frage danach, ob es einen Frieden für alle überhaupt gehen kann. Ob ein Frieden für alle möglich ist und vor allem, was ich als einzelne Person, als yogaübende Person damit zu tun haben könnte. Eine Antwort, die man ja ganz häufig findet auf die Frage, was wünschst du dir eigentlich, ist die Antwort Weltfrieden. Also Frieden für alle, zumindest auf dieser Welt. Und zumindest für alle die, die so ähnlich aussehen wie wir, also menschliche Tiere. Ja, nicht immer, wenn Personen von Weltfrieden sprechen, meinen sie tatsächlich ein friedliches Leben für alle Wesen uneingeschränkt. Aber dazu können wir uns vielleicht in einer anderen Folge etwas genauer unterhalten. Ich glaube, dieser Begriff Frieden auf Sanskrit Shanti ist einer, der wahnsinnig aufgeladen ist und der ganz, ganz viele verschiedene Interpretationsspielräume offen lässt. Denn was bedeutet Frieden überhaupt, wenn du dir jetzt gerade in diesem Moment, vielleicht, wenn es dir möglich ist und du nicht gerade im Auto sitzt oder auf dem Fahrrad, die Möglichkeit hast, die Augen zu schließen und wie du visualisieren würdest, wie du dir Frieden vorstellst. Ja, was kommen da für Bilder heraus? Was siehst du da vorher, vor dir? Wie fühlt sich das an? Wie sieht es aus? Wie riecht es? Wie schmeckt es? Welche Geräusche gehören zu deiner Vision von Frieden dazu? Und ich kann natürlich jetzt nicht deine Vision leider hören hier in diesem Format, bei diesem Podcast. Für mich sind es Bilder von Natur, von Friedfertigkeit. Und wenn ich Natur sage, muss ich es natürlich auch eigentlich spezifizieren, denn ich meine Wiesen, Blumen, Pflanzen, vielleicht so eine sanfte, hügelige Waldlandschaft, in denen verschiedene menschliche und nichtmenschliche Wesen umherlaufen, sich einander anlächeln, freundlich zueinander sind. Und das ist so ein Bild, was mir bei Frieden entsteht. Ob das wirklich der Frieden ist, den alle anderen auch wollen, das kann ich natürlich überhaupt nicht wissen. Und ich finde das für mich zumindest eine sehr wertvolle Erkenntnis, dass mein Wunsch nach Frieden ein ganz anderer sein kann als dein Wunsch nach Frieden. Wir also mit dem gleichen schönen, großartigen Wort, dem wir vielleicht alle erstmal zustimmen könnten, uns etwas vollkommen anderes darunter vorstellen. Und die Idee von Frieden damit eine wird, die sehr komplex ist und auch die Wege dorthin natürlich, wenn das Ziel unterschiedlich ist, auch ganz anders aussehen könnten. Und da fängt eigentlich unsere yogische Praxis schon an, Denn wie immer, wie Patanjali sagt, wenn mindestens zwei verschiedene Leute auf eine Sache schauen, dann werden sie wahrscheinlich etwas anderes darin erkennen und werden es auf unterschiedliche Art und Weise beschreiben. Das Sutra dazu aus dem 4. Kapitel sagt, Vastu samye chitta bhedat tayor vibhaktaha pantaha. Wenn zwei Chittams, zwei verschiedene Geister mit verschiedenen Erfahrungen das gleiche sehen, Vastu samye, das gleiche Objekt, dann werden sie zwei unterschiedliche Wege, Panta, einschlagen dabei. Und das Gleiche, also in unserem Fall das Wort Frieden, die Vorstellung von Frieden, auf unterschiedliche Art und Weise beschreiben. Was hat jetzt meine Praxis als yogaübende Person oder als yogalehrende Person überhaupt mit Frieden zu tun? Kann ich überhaupt einen Beitrag leisten? Und kann es überhaupt einen Frieden für alle geben? Denn ein Frieden für alle würde bedeuten, vielleicht so eine utopische Vorstellung von alle Wesen, ohne Ausnahme, gehen friedfertig miteinander um. Das heißt also, alle sind mit dem zufrieden, was sie haben, wollen von den anderen nichts haben, empfinden keinen Neid, keine Eifersucht, keine Wut, keinen Ärger, also nichts, was dazu führen könnte, dass es zu irgendwelchen Auseinandersetzungen kommt. Das wäre vielleicht so die Extremvorstellung von Frieden. Und nun kannst du dich selber natürlich wieder fragen, ist es überhaupt das, was du mit Frieden meinst? Oder bedeutet Frieden einfach nur, in Anführungsstrichen nur, die Abwesenheit von kriegerischen Auseinandersetzungen? Und was sind dann kriegerische Auseinandersetzungen? Finden die nur statt, wenn jemand zu einer Waffe greift? Finden sie heutzutage vielleicht auch statt, wenn digitale Kriege geführt werden? Wenn emotionale Kriege geführt werden? Wenn Kriege mit Worten geführt werden und so weiter? Also auch hier wieder die Frage, wo beginnt ein Krieg? Wo hört er auf? Und gibt es Kriege schon im Kleinen und sind die genauso schwerwiegend wie die, die im Großen zwischen Ländern oder Gruppen stattfinden? Alles Fragen, auf die ich auf keinen Fall irgendeine Antwort habe, aber Fragen, von denen ich glaube, dass es sich lohnt, darüber zu reflektieren und sie mit in eine Meditation zu nehmen. Gerade diese Fragen, die uns vielleicht aufrühren innerlich, dass wir gar nicht versuchen, sie immer sofort zu beantworten, sondern uns einen Moment lang Zeit nehmen können, und der Moment kann auch länger dauern, um diese Fragen im Innern wirken zu lassen. Und dazu würde ich dich in jedem Fall immer motivieren, und ich motiviere mich auch selber immer wieder dazu, nicht direkt auf Dinge zu reagieren, sondern mir zu erlauben, einen Moment innezuhalten. Unsere eigene Yoga-Praxis auf der Matte kann insofern etwas mit dem Frieden dort draußen zu tun haben, als dass es ja die Vorstellung in einigen yoga-philosophischen Strömungen gibt, dass alles da draußen, was wir um uns herum erleben, was unser Chittam wahrnimmt, das Wort Chittam kommt ja auch vom Verb Chit, also das Wahrnehmende, dass all das da draußen nur von dem abhängt, was in uns drin passiert. Dass also, je nachdem, was wir für Erfahrungen haben in uns und Gedanken und so weiter, dass die das Äußere färben werden. Im Vedanta heißt es sogar manchmal, dass das da draußen, das Temporäre, das Vergängliche, alles sowieso nur eine Illusion ist, eben weil sie nur aus unseren Erfahrungen und vielleicht dann auch noch aus dem Mischmasch an Erfahrungen von allen entstehen könnte. Ja, denn wenn wir uns vorstellen, ich habe eine Erfahrung, du hast eine und die vielen, vielen anderen Wesen um uns herum auch und wir blicken alle tatsächlich auf die gleiche Welt, dann könnten sich diese Erfahrungswerte und Vorstellungen und Ideen und Konzepte und Meinungen natürlich auch noch miteinander vermischen und vermengen und dann wieder neue entstehen. Mit diesem Bild aber im Kopf, dass die Welt draußen aus uns heraus entsteht, ist auch klar, warum die Yoga-Praxis, warum unser eigener innerer Zustand einen Effekt auf den Zustand der Welt um uns herum haben kann. Wenn wir also, wie Thich Nhat Hanh sinngemäß oft gesagt hat, die inneren Kriege, den Krieg in unseren eigenen Zellen wahrnehmen und ihn vielleicht wenigstens zum Teil befrieden könnten, dass dann auch eher die Chance besteht, dass Friedfertigkeit um uns herum entstehen kann. Und ich finde das eine sehr hoffnungsgebende Idee, ja, dass das, was ich auf der Matte, auf dem Meditationskissen, vor dem Harmonium und so weiter tue, einen Effekt haben wird auf all die anderen um mich herum. Und vielleicht kennst du es auch als noch fassbareres Beispiel, wenn du in einer Yoga-Klasse bist. Ja, und dann sind da 30, 40, 50 oder sogar noch mehr andere Menschen und wir meditieren alle zusammen oder bewegen uns alle aus dem gleichen Impuls heraus, mit der gleichen Intention, mit einem ähnlichen Atem, dass daraus eine große Kraft entstehen kann und zumindest in diesem von Mauern umgebenen und geschlossenen Yoga-Raum, in diesem Rahmen, etwas Friedfertiges entstehen kann. Und das oft einfacher, noch als wenn wir es nur alleine machen. Ja, denn wenn viele mit der gleichen friedfertigen Idee aufeinandertreffen, dann kann sich das vermutlich auf einer subtilen, energetischen Ebene potenzieren. Und wenn wir diese Stimmung dann aus der Yoga-Klasse vielleicht nach draußen bringen, hin zu den Wesen, die uns dann begegnen, mit denen wir telefonieren, denen wir E-Mails und WhatsApps und so weiter schreiben, dann können wir vielleicht einen kleinen Teil davon wieder mit nach draußen geben. Und so kann eine Art Domino-Effekt entstehen. Und auch das finde ich wahnsinnig hoffnungsgebend. Die Idee, dass das, was ich alleine tue, immer, und sei es ein noch so kleiner, einen kleinen Anstoß für Frieden in der Welt geben könnte. Dass wir uns so auch aus der Ohnmacht, in der wir uns vielleicht manchmal fühlen, herausholen können. Gerade wenn man die Nachrichten liest oder sieht oder irgendwie durchscrollt und sieht, wie viel nicht friedliche Momente auf dieser Welt gerade stattfinden. Und wir uns dann immer weiter zurückziehen und in dieses Energiefeld des Nicht-Friedens hineinsaugen lassen, sodass es uns eigentlich übernimmt. Gerade dann ist es wertvoll, dass wir friedfertige Momente in unserem Leben wiederfinden können. Bedeutet das jetzt, dass wir, die das Privileg haben, überhaupt zu einer Yoga-Praxis nachzugehen, weil wir vielleicht gerade in einem friedfertigen Umfeld leben, die ganze Welt retten können? Aus meiner Sicht nicht. Und ich denke, dass es zumindest aus meinem Verständnis heraus auch darum nicht geht, dass wir das aber auch nicht zum Anlass nehmen sollten, dass wir es dafür gar nicht tun. Also sagen, na, ich kann eh nicht die Welt retten, ich kann nichts machen. Das müssen andere machen, das müssen die Staaten lösen, das muss die Politik lösen. Ja, und wir nutzen dann gerne ja so abstrakte Begriffe, wo wir noch nicht mal immer wissen, was oder wer steckt überhaupt dahinter, dass wir das nicht als Entschuldigung nehmen, nicht gleichzeitig auch an unserem inneren Frieden zu arbeiten, der dann nach draußen getragen werden kann. Dass also unsere individuelle Friedenspraxis auch immer einen Effekt auf den kollektiven Frieden haben kann. Und gleichzeitig können wir uns dann ja auch in den temporären Dingen engagieren, in Organisationen, Vereinen, Charity-Organisationen oder vielleicht aktivieren wir und engagieren wir uns politisch und steigen sogar in eine Partei ein und so weiter und nutzen dort noch andere Fähigkeiten, die wir haben. Ich hoffe, dass ich dir ein paar Impulse geben konnte, die die Idee des Friedens vielleicht greifbarer machen. Gerade in Momenten, wo wir den Eindruck haben, die Welt gerät mehr und mehr aus den Fugen, sei es der Frieden zwischen uns und den tierischen Wesen, der Frieden zwischen uns und der pflanzlichen Natur, der Frieden zwischen uns Menschen, der Frieden zwischen Staaten, zwischen Religionen, zwischen Dogmen, zwischen Ideologien. Und wir das Gefühl haben, wir können wirklich nichts tun, dass wir dann mit Hilfe der Yoga-Praxis, Meditation, Pranayama oder der Asana-Praxis, die ja wirklich eigentlich in der Jivamukti-Yoga-Methode die Praxis ist, unsere Beziehung zu anderen ins Gleichgewicht zu bringen, dass wir all diese Dinge benutzen, um für einen Moment des Friedens in uns und vielleicht in unserem Yoga-Raum sorgen zu können. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr und bin dir sehr dankbar, wenn du sie mit anderen teilst, gerne auch auf deinen sozialen Medien oder in deinem Newsletter, wenn du anderen davon erzählst und wenn du Lust hast, mir auch gerne einen Kommentar oder eine Bewertung hinterlässt.